Frohes neues Jahr. Seid ihr gut in das neue Jahr gestartet? Ja, oft fühlt es sich gerade so an, als ob von den berühmten zwei Spuren im Sand nur noch eine zu sehen ist, nicht wahr? Weiß nicht, wie der Wechsel in das Jahr 22 sich jetzt so anfühlt gerade. Alles so wie immer oder vielleicht steckt ihr auch voller Energie und sagt, hey, ich kann Bäume ausreißen, alles super, klasse. Vielleicht ist es aber auch gerade andersrum. Und vielleicht hängen wir ziemlich durch. Und ich glaube, die Frage ist heute nicht mehr, ob man durchhängt, sondern wie tief. Ja, die Leute, die gut drauf sind, die sind oft eher so die rühmliche Ausnahme. Manchmal ist ein neues Jahr so ein erfrischender Neuanfang, wie so ein leckerer Schluck Wasser. Brauchte ich jetzt auch mal. Und dieses Jahr beginnt irgendwie so ein bisschen mit einem Fragezeichen. Omikron ist im Anmarsch und wir wissen noch nicht, wie das alles wird. Es ist ein fühlbares Fragezeichen. Die Weihnachtskerzen sind ausgeblasen, der Tannenbaum ist weg, es glimmt und raucht irgendwie noch so ein bisschen. Und die Frage ist, wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich, die Leidenschaft und die Lebensfreude im neuen Jahr auch reinzubringen, das irgendwie gut zu starten? Und ich habe das Gefühl, uns geht's gerade so. Dieses Glas Wasser wiegt, man schätzt ja so, 250, 300 Gramm. Ist nicht viel, ne? Aber ich sage euch was, spielt gar keine Rolle, wie schwer das ist. Die Frage ist eher, wie lange muss ich das halten? Wenn ich das eine Minute halte hier, kein Problem, schaffe ich. Ich kann es vielleicht auch für eine Stunde halten. Aber dann wird es schon echt, dann wird der Arm schon ein bisschen wehtun, ne? Wenn ich das den ganzen Tag halten müsste, ich glaube, das würde ich nicht schaffen. Da wird mein Arm abfallen und ich wäre irgendwann so verkrampft, ich müsste das abstellen. Ja. Und am Anfang eines neuen Jahres ist das vielleicht auch so, vielleicht auch dieses Jahr, wenn wir was Neues in Angriff nehmen wollen, genauso wichtig ist die Frage, was wollen wir loslassen? Nicht nur, was wollen wir in Angriff nehmen, sondern was müssen wir auch mal loslassen? Und manches fällt ganz schön schwer abzusetzen, loszulassen, abzulegen. Und das ist oft eine bewusste Entscheidung am Anfang eines Jahres, nicht nur sich gute Vorsätze vorzunehmen, sondern auch mal was loszulassen. Ja, und dann gibt's eben Dinge, die können wir gar nicht ändern. So wie die Corona-Pandemie. Können wir nicht ändern. Das ist so eine Dauerlast, die tragen wir gerade so die ganze Zeit und manchen fallen dann auch schon irgendwelche Arme ab. Und es hängt vielen zum Hals raus. Ihr merkt das ja auch in den Nachrichten, so die Demonstrationen, die kommen, die Corona-Proteste, ich bin da total dagegen, gegen diese Proteste, ich sehe das ganz kritisch. Aber ich kann den Frust der Menschen so gut verstehen. Die schreien ihren Unmut auf den Straßen heraus, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Und ich glaube, es reicht nicht darüber, jetzt nur den Kopf zu schütteln oder einfach in Deckung zu gehen. Ich glaube, wir brauchen als Christen eine gesunde, eine geistliche Antwort auf diese Situation. Ich glaube, wir brauchen eine Haltung, die sich wohltuend unterscheidet von diesen toxischen Entwicklungen, die wir gerade überall so bemerken. Es gibt einen Text im Jesaja-Buch, der sich mit diesen Fragen ziemlich präzise auseinandersetzt, meine ich. Natürlich ist das eine ganz andere Zeit als heute, ganz andere Situation, aber ich glaube, der kann uns helfen, dass wir uns mal neu auf so ein paar geistliche Grundlagen besinnen, die uns da wirklich auch eine Basis bieten können. Jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert mit dem Drücker. Hat man gerade nämlich Probleme, aber es geht. Jesaja 42, Vers 1 bis 9. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien, die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Na, geht schon los. So, jetzt geht's weiter. Vers 5. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsprost, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich, und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Wie gesagt, dieser Text, der stammt aus einer anderen Zeit. Darum müssen wir uns dem Ganzen erstmal ein bisschen annähern. Es handelt sich hierbei um eine sehr positive Vision der Zukunft. Und diese Vision richtet sich an Menschen in einer äußerst bedrückenden Lage. Also das Volk Israel, Jesaja-Buch, das war so die babylonische Gefangenschaft, Deportation, es war grausam, eine nationale Notlage ersten Ranges, und es richtet sich an Menschen, die fertig sind, die durchhängen, die schon viel zu lange Lasten tragen. Deswegen glaube ich, der Text kann uns auch echt was zu sagen haben. Und durch den Propheten Jesaja spricht Gott diesen Menschen neue Hoffnung zu. So, wenn wir diesen Text wirklich verstehen wollen, ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen auf einen sehr speziellen Begriff schauen. Normalerweise erkläre ich solche Sachen in der Bibelstunde, aber ich finde es wichtig, das auch mal in der Predigt so ein bisschen reinzubringen. Gleich zu Beginn, da heißt es nämlich, siehe mein Knecht. So, Knecht des Herrn. Der ganze Text dreht sich um diesen Knecht Gottes. Und auch in anderen wichtigen Stellen im Jesaja-Buch taucht dieser Begriff auf. Also Knecht Gottes, das hören wir immer wieder. Und aus irgendeinem Grund ist es hier nicht so ganz klar, wer ist eigentlich mit diesem Knecht gemeint. Ist ja eigentlich ein Allerweltswort. Taucht eine Bibel 1000 Mal auf, Knecht, ja. Aber nur relativ wenige Menschen werden als Knecht des Herrn, Knecht Jahwes bezeichnet, oder Gott sagt, du bist mein Knecht. Wenn Gott also sagt, mein Knecht, dann müssen wir die Ohren spitzen. Normalerweise ist ein Knecht ein Sklave oder ein Bediensteter, ja, und es bedeutet ja, dass er einen niedrigeren Rang hat. Aber wenn in der Bibel jemand als Knecht des Herrn bezeichnet wird, dann drückt das eine einzigartige Sache aus. Es bedeutet, dass Gott diesen Menschen für einen ganz speziellen Zweck auserwählt hat. Es ist eine besondere Auszeichnung. So, in Jesaja werden jetzt ganz verschiedene Leute als Knecht des Herrn bezeichnet. Jesaja selbst zum Beispiel. Ja, gibt es noch einen Eliakim irgendwo im Jesaja-Buch, ist nicht so wichtig. Aber ganz wichtig, das Volk Israel wird als Knecht Gottes bezeichnet. Oder aus christlicher Perspektive, da lesen wir natürlich auch, gerade so aus Texten wie Jesaja 53, ne? Der Knecht des Herrn, die Sünde liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, da lesen wir sofort Jesus heraus, den Messias. Manchmal ist es auch nicht so ganz eindeutig, so ein bisschen unscharf. Und es ist fast so, als wollte Jesaja uns diesen Text vor die Nase halten und sagen, so, jetzt guckt mal genau hin, jetzt versucht mal rauszufinden, wer ist damit gemeint? Das ist sehr spannend. Kommt man nicht so leicht ran. Als Christen haben wir uns das oft ganz einfach gemacht. Wir haben einfach vom Neuen Testament her gleich immer an Jesus gedacht. Ja? Das ist so die Standardantwort. Ja, Kinderstunde, wer ist gemeint? Jesus, richtig. Na, ich würde sagen, wenn man jetzt Jesus anschaut und diesen Text mal vergleicht, guckt mal hier auf diese beiden Verse drauf. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun. Ja, da denken wir natürlich sofort an Jesus. Ist ja irgendwo logisch, ja. Und dann lesen wir den Zusammenhang und stellen fest, Moment, Gott sagt ein Kapitel vorher, Israel, du bist mein Knecht. Und an allen Stellen nach unserem Text bis hinten zum Kapitel 49 ist ständig vom Volk Israel die Rede. Ja, wer ist es jetzt? Wer ist es jetzt? Ja, großes Fragezeichen. Wenn wir diese Frage zu schnell beantworten, dann verpassen wir vielleicht eine ganz wichtige Absicht dieses Textes. Wir können es uns auch einfach machen und sagen, das ist jetzt der Herr Jesus, alles wunderbar, alle Fragen geklärt. Oder wir können es historisch kritisch betrachten und sagen, nein, das ist nur das Volk Israel, das ist damit gemeint, das muss man so verstehen. Aber beide Antworten verpassen meiner Ansicht nach einen Punkt. Der eigentliche Punkt ist nämlich, dass wir selber uns in diesem Knecht Gottes wiedererkennen. Ja? Ich werde auch gleich erklären, warum das so ist. Für die ersten Leser dieses Textes war das ja selbstverständlich. Jesaja schrieb ja für seine Landsleute. Und wenn das Volk Israel da als Knecht Gottes angesprochen wird, Israel, du bist mein Knecht, jeder fromme Jude fühlte sich sofort angesprochen. Du liest den Text und weißt sofort, ich bin gemeint. Und wenn wir aus heutiger Perspektive sagen, das ist nur Jesus oder das war nur das Volk Israel, dann klammern wir uns selber so ein bisschen aus diesem Text aus. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, ja? Dann denken wir, der Knecht des Herrn ist jemand anders. Aber nicht ich. Und damit will der Text aber, glaube ich, genau das erreichen, dass wir uns mit diesem Knecht identifizieren. Dass wir selbst uns angesprochen fühlen, ja? Dass wir da irgendwo mit vorkommen. Vielleicht habt ihr den Text bis jetzt immer so gelesen oder gehört, als ob das nur und ausschließlich eine Prophetie auf Jesus gewesen wäre. Aber jetzt liest den Text doch mal so, als ob er von dir persönlich spricht. Ich glaube, genau das wollte Jesaja erreichen, dass wir damit reingenommen werden. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie ist denn dieser Knecht Gottes? Was ist das denn für jemand? Gott sagt, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Ich habe ihn erwählt, auserwählt und ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Ja? Gott könnte auch sagen, ich bin seine Kraftquelle. Von mir persönlich bekommt er die Energie. Das, was er tut, ist ausdrücklich durch mich autorisiert. Da stehe ich dahinter. Und wenn wir uns jetzt mal Jesus anschauen, ja, das trifft natürlich auf ihn zu im höchsten Maße. Aber für alle Menschen, die mit Gott unterwegs sind, gilt das ganz ähnlich. Die Kraft kommt immer durch so eine ganz tiefe Verbindung mit Gott zustande. Zur Quelle eines Lebens zum Schöpfer. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dieser Zusammenhang, der wird nämlich genau hier hergestellt, im zweiten Teil von dem Text. Ja, so spricht Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat und der dem Volk auf ihr den Atem gibt. Und da steht genau dieses Wort für den Heiligen Geist, Ruach, der dem Volk auf der Erde seinen Heiligen Geist gibt. Was mir dabei so wichtig ist, dass wir unsere eigene Rolle in diesem Bibeltext erkennen. Alles, was Gott hier bewirkt, das fällt jetzt nicht irgendwie so wie so ein magischer Zauber vom Himmel, sondern Gott handelt konkret durch seine Gesalbten, durch seine Begeisterten, durch seine Beauftragten. Schon immer. Und Jesus ist dabei der entscheidende Höhepunkt in der ganzen Bibel. Und auch wenn Jesus diese ganz besondere Rolle spielt, ändert das doch nichts an diesem Prinzip, dass Gott schon immer so gehandelt hat. Er hat schon immer Menschen auserwählt. Er hat sie schon immer begabt und mit seinem Geist erfüllt, um in diese Welt einzugreifen. Es scheint einfach seine bevorzugte Methode zu sein, um mit uns in Beziehung zu treten, dass er das durch Menschen tut. Der Schöpfer hat verfügt, dass wir als Menschen ordnend und kreativ in diese Welt eingreifen sollen, handeln sollen. Das ist eine der wichtigsten Aussagen der ganzen Schöpfungserzählung. Und trotzdem, all das passiert nicht, dass wir so auf uns selber gestellt sind, sondern immer in Verbindung mit ihm selber. Wir handeln nicht autonom, Gott handelt durch uns. Die Ehre gibt er keinem anderen. Die Ehre gehört ihm. Das heißt, in allem, was wir tun, sollen wir ihn ehren. Er soll sichtbar werden. So, dieser Auftrag hat jetzt gleichzeitig eine Bewegungsrichtung. Und das finde ich auch ganz spannend. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir unser eigenes Leben so im Sinne Gottes irgendwie auf die Reihe kriegen, sondern ein Leben mit Gott hat eine gezielte Außenwirkung. Er wird das Recht zu den Nationen herausbringen, heißt hier zum Beispiel, oder er bringt das Recht heraus, hervor, es wird sichtbar, oder die Inseln warten auf seine Weisung, oder der Knecht Gottes ist ein Licht für die Nationen. Also das ist irgendwie so hier in jeden Vers fast reingeflochten. Jahwe hat kein Interesse daran, sich nur so auf ein Volk oder nur auf eine Region zu beschränken, sondern er möchte diese Bewegung zu allen Menschen ausdehnen. Was ist das jetzt für eine Bewegung? Wenn wir hier davon lesen, dass Gottes Recht aufgerichtet wird. Und wir denken vielleicht auch, ja, Ausbreitung und Gottes Gesetz ausbreiten, das hört sich so ein bisschen seltsam an. Vielleicht denken auch manche an die dunklen Zeiten der Kirchengeschichte, an den Imperialismus, an die Kolonialzeit vielleicht. Und leider haben sich Christen da ja auch in einer unguten Weise an solchen Texten bedient. Ja, nach dem Prinzip, Gott möchte das ja. Aber wir sehen schon eigentlich auf den ersten Blick, dass dieser Text jede Form von Gewaltherrschaft ablehnt. Das ist das genaue Gegenteil von Gottes Idee ist. Gott arbeitet nicht mit Druck und Zwang. Er brüllt uns nicht an. Er lässt seine Stimme nicht hören auf der Straße. Denkt man die Demonstrationen, wie das oft so ist, am besten mit einem Megafon, ja? Und man möchte seinen Standpunkt laut und deutlich klar machen und aber je lauter wir schreien, desto mehr Krach entsteht. Je lauter wir schreien, desto mehr haben wir um die Ohren. Irgendwann halten wir uns die Ohren zu und wir wollen gar nicht mehr hören. Die Fronten verhärten sich. Und Gott ist ganz anders. Gottes Auftritt ist sanftmütig und freundlich. Und dann steht hier dieser wunderbare Vers 3, der mich auch schon so oft getröstet hat. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Natürlich dürfen wir diesen Vers auch als eine ganz persönliche Zusage verstehen. Ja, können uns mal fragen, bist du geknickt? Dann darfst du wissen, Gott will auf keinen Fall noch mehr kaputt machen. Er schaut nicht desinteressiert weg, sondern er schafft Raum zur Erholung, Raum zur Heilung. Und wenn die Flamme deiner Begeisterung nur gerade noch so glimmt, dann wird er das aushalten, weil er ein Interesse daran hat, dass unsere Leidenschaft neu entfacht wird. Aber gleichzeitig, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zurückschalten zum ersten Punkt. Dieser Text handelt ja vom Knecht des Herrn. Der wird das tun, der Knecht des Herrn. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und jetzt merken wir vielleicht, wie entscheidend das ist, dass wir selbst uns auch damit identifizieren. Genau so sollen wir nämlich selber handeln, in Gottes Namen. Auch wir sind diejenigen, die das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen sollen. Wir sind diejenigen, die nicht mit Geschrei und Lärm, sondern mit freundlicher Gerechtigkeit unseren Standpunkt verbreiten sollen. Und wenn wir das tun, da repräsentieren wir Gottes Charakter. Gott gibt nicht auf. Ja, der ist nicht klein zu kriegen, er bleibt dran. Er macht nicht schlapp. Und wenn wir auch manchmal schlapp und geknickt sind, er richtet uns auf, er hält uns an der Hand. Durch seinen Geist gibt er uns neue Kraft. Das sagt dieser Text. Was bedeutet das jetzt, wenn wir Gottes Charakter repräsentieren? Was heißt das eigentlich in der Nachfolge Jesu Christi, ein Knecht Gottes oder eine Magd Gottes zu sein, in dieser Ehrenposition, in dieser Vertreterrolle. In den letzten Versen, wenn die jetzt morgen kommen, dann seht ihr das auch. So. In den letzten Versen, also Vers 6 bis 9 ist das, da entwirft der Text eine großartige Vision von der Zukunft. Ich verkündige euch etwas Neues, sagt er am Schluss. Es ist eine lebenswerte Zukunft, sie ist ganz anders als die Befürchtungen, die wir vielleicht so mit uns rumtragen. Es wird immer alles dunkler, immer schlimmer und alles bedrückt uns, ja. Und der Text dreht das gerade rum und sagt, nein, ich möchte es ganz anders machen. Es kommt Neues in unser Leben hinein. Wir brauchen davor keine Angst zu haben, weil Gott derjenige ist, der das Neue in unser Leben hineinbringt. Ich habe zum Schluss drei kurze Impulse zum Mitnehmen. Das erste, lass dich von Gott gebrauchen. Lass dich von Gott gebrauchen. Vielleicht kannst du dich in diesem Bild vom Knecht Gottes irgendwo auch so ein bisschen wiederfinden. Natürlich sind wir aus christlicher Perspektive gewohnt, zuallererst einmal in dem Knecht Gottes Jesus Christus zu sehen. Aber wir sind ja auch Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Ja? Wir treten mit ihm gemeinsam an diese Stelle. Und da sind wir gar nicht so weit weg von der jüdischen Lesart, die im Knecht ein Sinnbild für das Volk Gottes sieht. Das Zweite, halte dich Gott hin in deiner ganzen Schwachheit. Und dann sage ich mal so, das Geknickte, was wir gerade spüren, das Geknickte an dir. Und das, was nur noch glimmt. Halt es hin und vertrau darauf, dass Gott da Heilung schafft, dass er das wieder aufrichtet und dass es sogar neu entfacht. Lass dich von seiner Sanftmut inspirieren. Gott gibt nicht auf. Gib auch du nicht auf. Und das Dritte, lass dich neu von Gottes Geistkraft durchströmen. Jetzt haben wir den Text auch. Lass dich neu von der Geistkraft Gottes durchströmen. Gott hat eine Absicht in unser Leben hineingelegt und er möchte, dass wir seinen Charakter repräsentieren, so wie wir leben. Und wenn du das möchtest und dazu Ja sagst, dann ist das neue Jahr, was jetzt vor uns liegt, dann ist das tatsächlich voller Hoffnung. Dann ist das voller Möglichkeiten. Das ist eine ganz andere Perspektive und ich möchte, dass wir versuchen, mal da so reinzukommen. Was Jesaja in diesen letzten drei Versen schreibt, hier oben, eigentlich ist das ja wie so eine Verheißung, was Gott für uns tut, eine Bewegung, in die wir so einstimmen können. Und vielleicht ist es gut, wenn wir das mal innerlich auf eine andere Weise hören. Und ich möchte das mal als eine Art Gebet sprechen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach das mitbeten. Gott, ich danke dir, dass du mich deinen Knecht oder deine Magd nennst. Nimm mich an deiner Hand. Nimm mich neu hinein in diesen Bund, dass ich auch anderen die Hand reichen und in diesen Bund einladen kann. Gib mir durch deine Weisung Orientierung, dass ich anderen den Weg ausleuchten kann. Lass mich mit deinen Augen sehen, dass ich anderen helfen kann, dich zu sehen. Befreie mich von schädlichen Zwängen und Bindungen und hilf mir, mich auf dieser Welt dafür einzusetzen, dass Menschen frei leben können. Befreie mich von aller Umnachtung und Finsternis, dass ich von deiner Freude erfüllt werde und diese Freude mit allen teilen kann. Dir sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinn wünsche ich euch ein kraftvolles, hoffnungsvolles, gesegnetes Jahr 2022. Amen.